Guten Morgen. Hallo.
Treten Sie näher, dass es liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du Kaffee ansetzen.
Ja,
das ist gut, danke.
Herzlich willkommen zum Lagebesprech in Franz Josefs neu renovierten Wohnzimmer. Das haben wir schon zwei, dreimal gesagt. Es ist auch richtig schön hier. Und wir sitzen wieder hier zur Mittwochsrunde. Ich möchte mit einer Feststellung beginnen, die Sie vielleicht überraschen wird, aber Oslo steht noch. Finde ich heute eine sehr wichtige Bemerkung. Also es ist nicht bombardiert worden, weil Donald Trump den Friedensnobelpreis nicht bekommen hat. Aber man hätte ja damit rechnen können, dass es vielleicht eskaliert. Ist es Gott sei Dank nicht. Er hat ihn nicht bekommen. Über die Friedensnobelpreisträgerin können wir uns gleich auch mal kurz unterhalten, denn es ist durchaus eine umstrittene Persönlichkeit. Aber das ist beim Friedensnobelpreis ja immer so. Dabei gibt es noch viele andere Dinge zu berichten. Aber ich fange mal mit der provokanten Frage an Eckart an. Na Eckart, ist Donald Trump ein Friedensfürst?
Gute Frage. Also die Situation ist ja spannend. Ne? Die Geiseln sind freigelassen und man kann eventuell hoffen auf einen Frieden, ob dauerhaft oder nicht, das ist natürlich die große Frage. Was mir aber irgendwie doch ziemlich aufstößt, ist das Verhalten von Trump, der den Friedensnobelpreis für sich beansprucht und so unbescheiden ist und narzisstisch, dass er sagt, ihr habt mir das zu verdanken, dass es jetzt zum Frieden gekommen ist und sich damit brüstet und inszeniert. Und das ist eher abschreckend für meine Begriffe und wäre eigentlich für mich ein Grund, ihm den Friedensnobelpreis zu verweigern. Mhm.
Aber du bist doch sicherlich überrascht, dass überhaupt eine Einigung zustande gekommen ist unter Trumps Druck, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Es hat sich so lange hingezogen und so viel hin und her. Und Netanyahu war ja oder ist so in meinen Augen verbohrt,
ja,
dass er bestimmte Dinge, die eigentlich naheliegen, gar nicht akzeptieren will. Und jetzt hat es eben geklappt, weil der Druck entsprechend groß geworden war. Hm.
Was hat Trump der Hamas gegeben, Franz Josef? Was hat er ihnen gegeben?
Der Hamas hat da nicht allzu viel gegeben, sondern ihren Verbündeten. Also ich glaube, das Problem ist, dass er der Hamas zuletzt gedroht hat, nachdem jetzt Hamas-Leute auch wieder im Gaza durch die Straßen laufen bewaffnet und er ihnen gedroht hat, dass er sie vernichten werde, wenn sie nicht ihre Waffen ablegen. Was er ja zuvor gegeben hat, ihr hat er nichts gegeben, aber ihren Verbündeten. Den Verbündeten der Hamas hat er Versprechungen gegeben, die eine militärische Ausstattung zum Beispiel beinhalten, die bestimmte Länder am Golf brauchen und wollen, eine gewisse Freundschaftsbekundung und ich weiß nicht, was noch alles an Versprechen da geflossen sind. Das ist natürlich immer geheim, aber klar. Trump ist ein Dealmaker und wie wir inzwischen wissen, auch ein Erpresser. Also er hat Benjamin Netanyahu, dem israelischen Premierminister, gedroht. Was er ihm genau angedroht hat, weiß ich nicht, aber relativ leicht wäre zum Beispiel ihm zu sagen, du kriegst von uns keine militärische Unterstützung. Mhm. Und ich vermute, das hat er auch getan. Und Benjamin Netanyahu musste in den sauren Apfel beißen. Seine ultrakonservativen, um nicht zu sagen erzreaktionären Koalitionspartner wollten nicht mitgehen, aber Netanyahu hat ihn wiederum gedroht und außerdem hat Trump den auch gedroht nach dem Motto, also es gibt ja auch die Möglichkeit, euch auf Sanktionslisten zu setzen, in der EU steht er ohnehin schon drauf. Ne? Also da gibt es wahrscheinlich eine ganze Kaskade von Drohungen, die wir alle nicht kennen. Das ist die eine Geschichte und die zweite Geschichte ist, dass Trump an der Stelle auch über entsprechende Drohmittel verfügte. In anderen Bereichen hat er die nicht, in diesem Bereich hat er sie. Und das Zweite ist, er hat immer das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, das heißt Drohung auf der einen Seite Und auf der anderen Seite eben auch irgendwelche Vergünstigungen. Also ich gehe mal davon aus, dass auch alle die Staaten, die mit der Hamas in irgendeinem Kontakt stehen, die sich als Vermittler betätigt haben, wie Ägypten und Emirate und, dass die zum Beispiel Versprechen bekommen haben, dass sie bei Zollpolitik außen vor bleiben. Ne? Nur als Beispiel.
Ja, ja, ja.
Solche Versprechungen hat er wahrscheinlich auch massenweise gegeben. Und wie gesagt, militärische Güter bekommen, ne? Was auch für die alle wichtig ist.
Ist denn sich Netanyahu darüber im Klaren, dass die Unterstützung der USA für Israel nicht mehr selbstverständlich ist unter Trump? Es war ja früher, muss man ja sagen, es war ja größtenteils selbstverständlich, es war abgemacht, es war klar. Aber ich glaube, Trump bricht mit all diesen Selbstverständlichkeiten. Ne?
Ja gut, also der Punkt ist, das, was Netanyahu gemacht hat, war ja auch außerhalb jedes Selbstverständlichen und auch außerhalb des Völkerrechts. Ne? Also die Bombardierung des Gazastreifens, das Aushungern, und zwar systematische Aushungern der Bevölkerung, das sind Kriegsverbrechen übelster Art. Und insofern ist es nicht Trump, der mit den ganzen alten Regelungen gebrochen hat, sondern es war Netanyahu, der das gemacht hat letztlich, weil er sich nicht mehr ans Völkerrecht gehalten hat. Auch frühere Regierungen haben das internationale Völkerrecht, frühere israelische Regierungen haben das internationale Völkerrecht großzügig betrachtet. Aber bei Benjamin Netanyahu ging das ins Extrem und dann hat Donald Trump gesagt, so nicht. Und es ist ja auch interessant, Netanyahu war ursprünglich für die Unterzeichnung des Friedensabkommens eingeplant gewesen in Ägypten. Er ist nicht dahin gegangen. Und warum er nicht dahin gegangen ist, das wissen wir nicht genau. Aber ich vermute mal, dass er im Moment große Probleme damit hat, in seiner eigenen Koalition sein Handeln noch irgendwie zu legitimieren und dass er da nicht weg kann.
Ja, es hieß ja eigentlich, dass, weil die Hamas bestimmte Leute schickt, würde er nicht kommen.
Die Hamas hat aber niemanden geschickt, meines Wissens. Jedenfalls ist keine offizielle Hamas-Vertretung dabei gewesen. Aber also man muss auch sagen, es gibt einen Wermutstropfen dieses Abkommens, der darin liegt, dass die Hamas in gewisser Weise als Akteur auch in gewisser Weise anerkannt worden ist, nicht offiziell, aber indirekt. Und das ist ja eine Tendenz, die wir in der deutschen Politik zum Beispiel sehen, dass in Afghanistan die Taliban wegen der Abschiebung von irgendwelchen Leuten sozusagen zum Verhandlungspartner aufgewertet worden sind von der deutschen Bundesregierung, was ich auch ganz schlimm
finde. Technische Verhandlungen.
Ja, technisch. Also technisch, ja, ja. Also mit Telefon, ne? Technisch. Oder mit dem Handy, ne?
Ja,
ja, also jedenfalls egal. Also ich muss sagen, es war notwendig, mit der Hamas zu sprechen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist einfach unvermeidbar unter uns gesagt. Und es ist aber jetzt auch notwendig, was übrigens bestimmte Leute auch gefordert haben, auch Israeli übrigens,
ja, klar,
dass jetzt zum Beispiel Benjamin Netanyahu auch vor Gericht gestellt gehört. Ne?
Ist jetzt, um noch einmal was zu Trump zu sagen, ist der jetzt mehr ernst zu nehmen als früher? Also
er ist vielleicht mehr zu fürchten.
Aha.
Aber man muss ja auch sagen, also eben war die Frage, die du an Eckart gestellt hast, ist Donald Trump jetzt ein Friedensfürst oder sowas? Also in der Knesset, im israelischen Parlament, ist er ja als Friedenspräsident begrüßt worden, Peace President.
Ja.
Aber was er in seinem eigenen Land macht, das ist alles andere als Frieden.
Ja.
Das ist also ein innerhalb des Landes geführter Krieg, bei dem das Militär gegen Demonstrierende eingesetzt wird. Ne? Das ist Krieg, was er in USA führt. Krieg gegen die gegnerische Partei und deren Gouverneure und Bürgermeister. Das ist Krieg, was Trump in den USA führt. Also von Friedensnobelpreis kann da weit und breit keine Rede sein.
Ich will schon mal, bevor wir vielleicht noch mal in die Tiefe gehen, bei bestimmten Dingen auch den zweiten Punkt mit Eckart mal kurz ansprechen, der mir sofort auf der Seele liegt. Vor einer Woche hat die bundesdeutsche Koalition beschlossen, das sogenannte Bürgergeld zu reformieren, in eine Grundsicherung für Arbeitslose umzuwandeln und sehr hohe Sanktionen zu verhängen. Eckart, du bist ja nicht mehr betroffen, aber du warst es lange. Was denkst du darüber?
Ja, also das ist auch eine gute Frage. Das ist für mich inzwischen auch noch einige etwas entfernt, weil ich aus dem Arbeitsleben raus bin. Aber ich finde auch, dass da ein bisschen über die Stränge geschlagen wurde. Also man tut irgendwie so, als ob sehr viele Arbeitslose, Bürgergeldempfänger, faul sind oder faul sein könnten und nicht arbeiten wollen und sich dann ein gutes Leben gönnen von dem Bürgergeld. Und man sagt, dass Bürgergeldbezug vielleicht günstiger ist in manchen Fällen, als zu arbeiten und etwas weniger zu kriegen, wenn man die Steuern berücksichtigt. Also ich finde das eigentlich nicht in Ordnung.
Man geht wieder zurück zu diesen starken Hartz-IV-Geschichten, ne?
Ja, genau.
Ja, ja.
Ich sehe es auch eher als Rückschritt an.
Und verfassungsrechtlich bedenklich, Franz Josef, oder?
Ja, also erstmal muss ich sagen, wir haben ja als Humanistische Union jetzt im Frühjahr ein Marburger Leuchtfeuer-Auszeichnung vergeben an Sanktionsfrei, an die Gründerin von Sanktionsfrei, Helena Steinhaus. Und die Argumentation ist einfach diejenige, dass niemand Angst um seine Existenz haben darf. Das sollte in einem Sozialstaat selbstverständlich sein. Und diese Sanktionierung bis auf Null, die die Regierungskoalition propagiert, von der sie spricht, dass sie das wolle, das ist auf jeden Fall verfassungswidrig. Da gibt es eindeutige und klare Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Also jeder Mensch, der in Deutschland lebt, hat den Anspruch, genügend zum Essen zu trinken zu bekommen, um überleben zu können. Das ist nicht nur ein Gebot der Verfassung, sondern natürlich auch des Menschenrechts, der Menschenwürde. Und das ist unbestreitbar. Und wenn die Regierung behauptet, sie würde das auf Null sanktionieren, dann ist sie entweder dabei, flagranten Verfassungsbruch in übelster Weise zu begehen, oder sie belügt die Bevölkerung, indem sie etwas ankündigt, von dem sie genau weiß, dass sie das nachher gar nicht durchsetzen wird. Ist beides schlimm.
Ich sage jetzt mal was dazu, weil ich habe mich damit ein bisschen intensiver befasst. Es gibt also zwei Dinge, über die man sprechen muss. Das Bundesverfassungsgericht hat 2019 in einem Urteil die Herabstufung, also auf 60% oder null, abgelehnt über die Maßnahmen des SGB II. Es gibt aber im SGB I allgemeine Mitwirkungspflichten und die Bundesregierung versucht es jetzt, weil es dazu noch kein Urteil gibt, über diese Mitwirkungspflichten zu regeln. Es ist zwar so, dass das natürlich verfassungswidrig sein muss, aber es muss erst geklagt werden und zwar durch alle Instanzen hoch wieder bis zum Bundesverfassungsgericht. Und das dauert Jahre und ich behaupte, dass das Ziel ist, dass es so lange dauert und dass man sich daran gewöhnt. Und ich glaube, dass der Versuch auch hier wieder dahinter steht, zu sagen, so, wir tun doch was gegen Drückeberger, gegen Faule, dass, um da auch dem rechten Umfeld entgegenzukommen. Wir tun was, ihr braucht nicht die AfD zu wählen. Ist das nachvollziehbar?
Das könnte so sein, nur der Punkt ist, dass natürlich auch beim Bundesverfassungsgericht wie bei den nachgeordneten Gerichten immer auch die Möglichkeit des einstweiligen Rechtsschutzes besteht. Das heißt, dass die Gerichte anordnen können, ihr habt gefälligst dieser Person oder überhaupt allen Personen das Existenzminimum zu gewähren. Und solche Urteile wird es in einem solchen Fall geben. Und das war ja das, was ich eben gesagt habe, dass die Regierung etwas verspricht, aus propagandistischen Gründen, von dem sie selber weiß, dass es gar nicht einhaltbar ist. Und das ist eine Politik, die nicht in Ordnung ist, weil es ist Lüge. Es ist im Endeffekt Lüge. Also man sagt, wir tun das und das und weiß genau, dass man das gar nicht tun kann und nicht tun darf. Ja? Und wenn so mit der Verfassung umgegangen wird, dann wird die Verfassung und die Demokratie damit beschädigt. Und ich muss gerade der Bundesregierung und den ihr angehörenden Parteien bescheinigen, dass sie dabei sind, massiven Schaden für das soziale Miteinander und für die Demokratie herbeizuführen durch solche Politik.
die Publizistin, Aktivistin Katharina Nokun hat vor ein paar Tagen gesagt, sie befürchtet eine massive Zunahme der Obdachlosigkeit, weil sie davon ausgeht, dass die Bundesregierung möglichst schnell auch diese Dinge umsetzt, die es ja jetzt schon gibt. Also Sanktionen, es gibt ja tatsächlich Sanktionen, die weitergehen als die 30%. Sanktionen, wo dann also Unterkunft und Heizung auch vollständig gestrichen werden, in dem Moment, wo jemand mehr als dreimal nicht zu einem Termin erscheint. Und diese Befürchtung teilt sie offensichtlich mit ganz vielen. Auch Helena Steinhaus hat sich entsprechend geäußert. Also das erlegt doch die Axt an ja, das soziale Grundgerüst unserer Gesellschaft.
Allerdings. Und das, was mich am meisten stört in dem Zusammenhang, ist auch die Tatsache, dass wir erleben, wie überall gespart wird, auch bei der Krankenversicherung, und dann wird bei der Pflegeversicherung einfach mal diskutiert, ob man die Pflegestufe 1 streichen könnte und so weiter, ja. Und gleichzeitig werden aber die Forderungen nach einer Vermögenssteuer und einer Belastung Vermögender oder einer Durchsetzung der Erbschaftssteuer nicht berücksichtigt. Die werden vom Tisch geschoben. Und das ist eine Ungleichheit und das ist eine Ungerechtigkeit, die ihresgleichen sucht. Und wichtig in dem Zusammenhang ist für mich die Anmerkung, dass es inzwischen auch wissenschaftliche Untersuchungen gibt. Und ich versuche das möglichst kurz zusammenzufassen. Ich habe das selber aber auch nur aus zweiter Hand, also von den Forschenden in Zusammenfassungen mitbekommen, dass sie sagen, also eine Gesellschaft hat umso mehr Wohlstand, je innovationsfähiger sie ist. Und Innovationsfähigkeit entsteht durch Diversität und Offenheit und Demokratie. Und ein wichtiges Kriterium in einer innovationsfreien Gesellschaft ist auch, dass der Wohlstand möglichst so verteilt wird, dass alle davon profitieren, sodass auch jeder sich im Prinzip bemüßigt fühlt, seinen Beitrag zu leisten, um Innovation voranzubringen. Das heißt also, dass die ungleiche Verteilung von Gütern innovationsschädlich und damit wohlstandsgefährdend ist. Das ist ein bisschen verkürzt der Tenor dieser Untersuchungen.
Für die hat es einen Wirtschaftsnobelpreis gegeben.
Richtig, genau.
Ja. Ja, das ist richtig. Also ich fürchte halt, also eigentlich sind die Erkenntnisse ja nicht neu. Also das sind ja eigentlich Erkenntnisse, die schon aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert stammen. Also auch John Maynard Keynes hat ähnlich argumentiert.
Ja, auch ein gewisser Bismarck hat im Prinzip in seiner praktischen Politik solche Erkenntnisse berücksichtigt, ne?
Ja, der hatte allerdings andere Gründe dafür.
Nee, aber im Ergebnis waren die Gründe auch die, dass er wusste, dass er ein gewisses Maß an Wohlstand verbreiten muss, verteilen muss, um die Bevölkerung ruhig zu stellen.
Um die Sozialdemokratie zu schwächen, ja.
Oder das, wie du willst.
Aber apropos Sozialdemokratie, ich muss hier mal eine Mitteilung machen, die vielleicht überraschend ist. Wie erinnert ihr euch noch an das Jahr 2004, wo wir gegen Hartz demonstriert haben?
Ja.
Ja, und ich weiß, ich habe damals einige dieser Demonstrationen moderiert, weißt du das noch?
Ja, ich erinnere mich.
Und weißt du, dass ich damals aus der SPD ausgetreten bin, obwohl ich schon mal drin war, weil wegen Hartz IV und so? Ich stehe kurz davor, das wieder zu tun, wegen dieser Geldgeschichte.
Also das mit dem Aus- und Eintreten, was bei dir leider schon beides.
Ja, ich weiß. aber ich finde es auch nicht gut. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin tatsächlich ernsthaft der Meinung, dass im Bereich Sozialpolitik die Linke heute die Positionen vertritt, die ich in den 70er Jahren von der SPD erwartet hätte.
Also die Linke vertritt in einigen Positionen, in einigen Bereichen Positionen, die ich sehr unterschreiben kann. Was ich an Problemen bei der Linken habe, ist einmal, dass meiner Meinung nach die Position zur Friedenspolitik für meinen Geschmack zu plump und zu phrasenhaft ist und zu schematisch. Und das zweite Problem, was ich auch noch sehe, ist, dass es einen Teil in der Linken gibt, der meiner Meinung nach antisemitische Positionen nicht genügend entgegentritt. Also es gibt in der Linken durchaus Leute, die das tun, in der Linkspartei. Aber es gibt eben auch andere. Und das sind zwei Gründe, weswegen ich sage, also die Linke ist für mich eine Partei, die auch noch einiges aufarbeiten muss, damit sie für mich eine wirklich gute, gut wählbare Partei ist. Ja. Also man kann ja immer sagen, bei dem derzeitigen Parteienspektrum gibt es wahrscheinlich keine Partei, mit der man wirklich glücklich ist. Also die Grünen haben zu wenig Umweltschutz in der Regierung gemacht.
Ja.
Und was weiß ich, also jede dieser Parteien hat ihre Probleme. Ne? Und insofern, also die ideale Partei, die gibt es wahrscheinlich niemals.
Das ist klar.
Aber ich muss schon sagen, also ich wünschte mir, dass man doch auch einmal den Klimaschutz wieder stärker forciert.
Ja.
Und das müsste also die Linke tun, das müssten die Grünen tun, das müsste auch die SPD tun.
Klar.
Und wenn die CDU ihr C ernst nehme, müsste sie das auch tun. Oder wenn sie ihre Wirtschaftskompetenz mal richtig durchdenkt. Ja? Also eigentlich wäre auch die CDU eine Partei, die von ihrer ganzen Entwicklung her, also wenn ich an Ludwig Erhard denke, dann muss ich sagen, diese sogenannte soziale Marktwirtschaft, die er vertreten hat und die bei ihm wirklich auch sozial ausgerichtet war, das später unter dem Etikett was anderes verkauft worden ist, dafür kann Erhard nichts.
Mhm.
Also bei Erhard gab es sicher auch Mängel und Schwächen, aber in dieser Ausrichtung ist ein gewisses Maß an Umweltschutz, ein gewisses Maß an sozialer Verteilungsgerechtigkeit absolut drin. Und ich meine, der Spitzensteuersatz in der CDU-Regierung unter Adenauer, der war viel höher als der, den wir heute haben.
Ja. Und wer ist schuld? Schröder.
Tja, auch ein Sozi. Oder ein angeblicher Sozi, der in Wirklichkeit ein Putinist ist.
Ja. Also es gibt ja viele Themen. Wir haben eben die internationale Dimension nur relativ kurz angerissen. Deshalb komme ich nochmal kurz darauf zurück, weil vielleicht nochmal die Frage über die Zukunft der Krisen. Also wenn man jetzt mit den Leuten wie Trump, Putin, Xi sich das anschaut, es erinnert so ein bisschen an 1984, so drei große Blöcke. Und mit jeweiligen Autokraten und die teilen die Welt da unter sich auf. Und ich habe so die frage mich, wie wird es weitergehen? Also als Trump an die Macht kam, gab es ja viele, die gesagt haben, oh, es kommt zu den großen Auseinandersetzungen zwischen diesen großen drei und wir müssen aufpassen, dass es nicht zum Krieg kommt. Im Moment sieht es ja ein bisschen eher so aus, als ob die großen drei jetzt sagen, so, wir tun uns zusammen und machen die Welt erstmal ruhig, damit wir sie in Ruhe aufteilen können. Oder wie würdest du das sehen?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass sowohl in China als auch in Russland es Überlegungen gibt, wie man sich noch ein Stück vom Kuchen einverleiben kann. Also ich denke, Taiwan liegt bei den Chinesen irgendwo auf dem Sezierteller. Und bei Putin sind das bestimmte osteuropäische Länder. Mhm. Und dann warten beide ab, wann der Zeitpunkt dafür gegeben ist. Und Putin muss zurzeit erstmal sehen, dass er die bestehenden Probleme gelöst bekommt. Und was dann Donald Trump macht, der hat ja Grönland und Kanada auf dem Sezierteller sozusagen. Ne? Also das sind so seine Dinge. Und ich meine, insofern, alle wollen sich etwas einverleiben, aber ich glaube, das Ganze geht nach dem Motto, stille halten, wenn der andere was tut, aber im Prinzip verbrüdern sie sich nicht.
Mhm.
Also zumindest verbrüdert sich Trump nicht mit den Chinesen und die nicht mit ihm. Mit Putin ist das was anderes. Das kann man schwer einschätzen, aber da scheint es doch irgendwelche geheimen Bande zu geben. Und für mich ist aber der wichtige Punkt in dem Zusammenhang, dass ich sage, Europa ist im Moment so ein bisschen in der Situation, dass sie von Wladimir Putin aus Russland unter Druck gesetzt werden.
Mhm.
Aber die EU kann nicht darauf hoffen, dass die USA ihr beispringen, wenn es einen wirklichen Konflikt gibt. Das heißt, die EU muss jetzt sich selber mausern und tun, was sie kann. Und da gibt es ja im Moment diesen Konflikt um die Wehrpflicht. Also es gab eine angebliche Einigung, die aber anscheinend ohne Befragung des zuständigen Ministers erfolgt ist. Und jetzt soll die Heranziehung zur Musterung über eine Lotterie passieren, was natürlich absoluter Schwachsinn
ja.
ist.
Ja.
Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht ja. hat, aber wahrscheinlich haben die Leute mitgekriegt, dass es bei Bürgerräten ein Losverfahren gibt und haben sich gedacht, was die Bürgerräte können, das können wir auch für die ja. Bundeswehr.
Super.
Nur ist der Unterschied natürlich der, bei den Bürgerräten geht es darum, dass man mehr oder weniger repräsentative Personen einlädt, sich zu beteiligen. Und bei der Musterung geht es darum, dass man Menschen auffordert, ihr Leben möglicherweise zu riskieren im Falle eines Krieges. Das ist ein großer, großer Unterschied.
Ich habe heute Morgen gelesen, auf dem einzigen sozialen Netzwerk, das ich noch nutze, Mastodon, da hat jemand geschrieben, es dauert nicht mehr lange, dann wird man sagen, die Herbeiziehung zur Musterung, das machen wir über die KI, die die elektronischen Patientenakten durchschaut und schaut, wer da geeignet ist. Und der wird herangezogen. Eckart wissenschaftlich betrachtet oder auch was die Möglichkeiten der KI betrifft, betrachtet. Hältst du das für eine gute Lösung?
Nein.
Ja, das hat mich fast
gedacht. Ich denke, dass der Gedanke durchaus nahe liegt. Also, ja, wie soll ich sagen, es wird über die Köpfe wieder der Betreffenden entschieden. An erster Stelle sollte meines Erachtens stehen, ob jemand innerlich bereit ist, so etwas zu leisten oder eben nicht, aus Gewissensgründen. Und dann sollte es keine Kompromisse geben, wenn jemand ablehnt und sagt, ich kann das mit meinem Gewissen und meiner Weltanschauung nicht vereinbaren. Dann darf es kein Los geben, keine Lotterie, die ihn da vielleicht doch zuzwingen würde, sondern es muss respektiert werden. Auch wenn eventuell dann am Ende rauskäme, dass die Bundeswehr zu wenig Personal hat.
Du könntest jetzt ein bisschen salopp sagen, in 10 oder 15 Jahren wird die Bundeswehr keine Menschen mehr brauchen, weil sie alles mit Robotern machen kann. Oder wie auch immer. Aber um das mal ernst zu machen, also der Punkt ist eben, die Heranziehung zur Musterung ist ja ein Schritt vor
ja.
der Heranziehung in den Militärdienst.
Ja.
Aber was der Verteidigungsminister gesagt hat, ist ja, dass er sagt, ich will die ganzen Jahrgänge mustern. Dann habe ich einen Überblick, wer dort überhaupt wehrfähig, wie er das so schön nennt. Andere würden sagen, kriegstüchtig ist.
Ja.
Also jedenfalls, ich kann dann feststellen, wer von den Leuten überhaupt gesund genug ist.
Ja.
Und dann kann man im Zweifelsfall mit Maßnahmen nachsteuern, wenn die Freiwilligkeit nicht funktioniert. Und ich halte das von der CDU auch wieder für Kraftmeierei nach dem Motto, also Freiwilligkeit ist uns nicht genug. Wir müssen doch irgendwie zeigen, dass wir hier die Machos und die, was weiß ich, sind die Zampanos und keine Ahnung was, die Cowboys und die Rambos. Ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen, aber so in die Richtung geht ja. Und ich finde, dass wir auch an dieser Stelle wieder mal sehen, dass diese Koalition einfach handwerklich absolut stümperhaft arbeitet. Mhm. Also da werden angebliche Kompromisse verkündet und dafür Pressekonferenzen anberaumt, die aber mit wesentlichen Teilen der Betroffenen vorher nicht ausdiskutiert worden sind. Und das ist sicherlich ein Stil, der nicht funktionieren kann. Und da muss man sagen, die Stümperei lag jetzt bei der SPD, vorher lag sie bei der CDU. Also das ist jetzt wieder, sind sie wieder quitt, ne? Aber man muss dann sagen, das sind also wirklich Stümper, die da in den Regierungsparteien an den Schalthebeln sitzen. Und ich finde, alle diese Leute gehörten eigentlich schleunigst durch kompetenteres Personal ersetzt.
Ja.
Aber apropos Kompetenz, Eckart, du hast eben gesprochen von den Möglichkeiten der KI und es gab ja in dieser letzten Woche auch die Bekanntgabe von Nobelpreisen und ich weiß nicht, wie weit du das verfolgt hast, weil ich fände es eigentlich auch mal ganz schön, wenn du vielleicht zumindest zu dem, was dir aufgefallen ist, kurz was sagen könntest. Ich weiß nicht, Eckart, Jens, ob das für dich okay ist, aber ich fände das sehr schön, wenn wir aus deinem kompetenten Munde dann was hören könnten zu den Preisträgern, also, soweit du es mitbekommen hast.
Ich war wegen Krankheit abgelenkt. Ich habe mir den Namen der Nobelpreisträger im Moment nicht richtig gemerkt.
Mhm.
Also es ging bei der Physik, also um Quantentechnologie. Ich kann das auch noch mal genauer aufarbeiten. Gegen Ende des Jahres werden wir ja sowieso traditionsgemäß so ein bisschen Wissenschaft betreiben und dann ja darauf zurückkommen.
Ja, können wir machen. Wir können vielleicht jetzt zumindest kurz, das hatte ich ja auch angedeutet, über den Friedensnobelpreis sprechen, weil der ist gegangen an, ein Vorname ist mir entfallen.
Maria Delgado
Machado. Nee, Corina Machado, genau.
Ja, sowas.
Maria Corina Machado. Und sie ist Oppositionspolitikerin in Venezuela und es wurde zunächst gejubelt und dann kamen negative Nachrichten. Mitglied einer Gruppe, die von der spanischen extremen Rechten Vox zusammengestellt worden ist, Unterstützerin der sogenannten Madrider Erklärung dieser rechtsextremen Gruppe, dann möglicherweise an einem Putsch 2003 in Venezuela beteiligt, wobei man da vielleicht ein bisschen anders drüber denken könnte, wenn man weiß, dass der gegen Hugo Chavez ging und der natürlich auch eine diktatorische Ader hatte. Was hältst du von ihr?
Also ich kenne sie eigentlich zu wenig, aber ich glaube, das Ganze ist eigentlich ein Trick gewesen, mit dem das Nobelpreiskomitee in Oslo die Bombardierung verhindern wollte. Also sie haben sich gedacht, Trump nie und nimmer, aber wenn schon nicht Trump, dann müssen wir jemanden finden, wo er eigentlich nicht sagen kann, das waren jetzt diese linken Osloer, was weiß ich, sondern wo er eigentlich klatschen müsste. Und dann hat man eben jemanden gefunden, der ungefähr so weit rechts steht wie er selber. Und das ist halt eben die jetzige diesjährige Preisträgerin, wobei ich dazu sagen muss, also ich kenne sie als Oppositionsführerin dem Namen nach. Sie lebt auch teilweise im Untergrund, sie ist auch immer wieder angegriffen worden. Also es gibt viele Gründe, zu sagen, sie ist mutig und sie ist tapfer. Aber es gibt eben auch diese Kritik, die du gerade vorgetragen hast, dass sie halt auch durchaus Positionen vertritt, die ungefähr auf dem Niveau von Donald Trump stehen, was ja also die Rechtslastigkeit betrifft. Und dann sage ich mal, eine rechte Gesinnung ist für mich kein per se Ausschlussgrund, aber nee, es ist ein Ausschlussgrund, wenn diese menschenfeindlich ist, ja? Ja, wenn sie rassistisch oder ähnliches ist. Ne? Und das ist jetzt an der Stelle die Frage, ob das bei ihr der Fall ist. Das kann ich nicht wirklich gut beobachten. Was ich sagen muss, ist also, ich glaube wirklich, es war ein taktischer Schachzug, um dem Trump sozusagen jemanden zum Fraß vorzuwerfen, wo er nicht sagen konnte, ihr seid linke Spinner. Ne?
Wobei die Entscheidung des Nobelkomitees ist gefallen, bevor Trump, sagen wir, seine Friedensmission.
Ja, aber nachdem er schon behauptet hat, er habe in 7 Monaten 7 Kriege beendet, ja, und den ich gerne wüsste, welche 7 Kriege es ja da gewesen sein ja sollen ja, ja, und welchen Krieg er überhaupt bis dahin beendet haben will. Aber egal, also jedenfalls hat der Krieg in den USA begonnen. Ja. Und wie gesagt, also die Entscheidungen von Nobelpreiskomitees fallen ja nicht in der Minute, wo sie verkündet werden. Das ist völlig klar. Und das andere, was für mich aber noch wichtig ist, ist, dass ich sage, der Friedensnobelpreis gilt ja als der international renommierte Preis. Und es gibt immer mal wieder Preisträger, die auch im Nachhinein gesehen unglücklich sind. Ja. Ich erinnere da an Abiy Ahmed, der für die Vorbereitung eines Angriffskriegs von Äthiopien gegen Tigray den Nobelpreis bekommen hat, weil er eben, um diesen Angriffskrieg führen zu können, sich erstmal mit dem Nachbarland Eritrea verbündet hat, damit Frieden geschlossen hat mit ihm, um dann Tigray anzugreifen. Das haben die Leute im Nobelpreiskomitee nicht verstanden und nicht gesehen. Das ist sicherlich einer der Beispiele, aber es gab ja auch die Verleihung vor vielen, vielen Jahrzehnten, ich weiß nicht, wann das war, gegen die Verleihung an Henry Kissinger und Lee Ducteau. Ja, und da muss man sagen, das waren zwei Leute, die beide nicht unbedingt wirklich friedliebend sind. Ne?
Richtig.
Aber ja, die Verleihung erfolgte auch nach dem Prinzip, wer in diesem Jahr das meiste für den Frieden getan hat und die Beendigung des Vietnamkriegs war das, wofür sie gewürdigt wurden. Und die Beendigung des Vietnamkriegs war natürlich schon eine ja wichtige Tat.
Ne? Und selbst die Verleihung an den an Yitzhak Rabin und Yasser Arafat. Da muss man ja auch sagen, also Arafat hat es mitgemacht, aber auch da muss man sagen, der Mann entsprach auch zu diesem Zeitpunkt eher dem Terroristen als dem Friedensmann. Mhm. Das heißt, es gab öfter in der Geschichte des Friedensnobelpreises Verleihungen, die zwar wegen bestimmter, also Konflikte, die dann beendet wurden, getätigt wurden, aber die nichts über die allgemeine Einstellung der Leute ausgesagt haben, die da geehrt wurden.
Ne? Ja, ich möchte dazu sagen, ich bin ja auch in der Jury hier auch einen Preis verleiht, das Marburger Leuchtfeuer. Und ich meine, wir diskutieren auch die Frage, ist die Person preiswürdig in dem Sinne von, ist sie denn auch sonst einigermaßen koscher, ist sie einigermaßen ehrenwert? Ja. Aber natürlich kann man nie verhindern, dass eine Person im Nachhinein Dinge tut, die man vorher nicht erahnt hat. Und man kann auch nicht verhindern, dass man über eine Person Dinge erfährt, die vorher verschwiegen worden sind. Und dann muss ich sagen, dann stehe ich erstmal zu der Preisverleihung und sage, ich würde nur als allerletzten Schritt einen Preis im Nachhinein aberkennen.
Ja.
Und das sehe ich selbst im Falle von Abiy Ahmed so, den ich für einen Kriegstreiber und Verbrecher halte und der auch von internationalen Organisationen als Kriegsverbrecher beschuldigt worden ist. Ne?
Ja.
Und in seinem Fall muss ich sagen, wie gesagt, da diente der Friedensschluss der Vorbereitung eines Angriffskriegs. Und insofern war das ein Fehler und falsch. Aber ich würde jetzt im Nachhinein solche Preise dann nicht unbedingt aberkennen, sondern ich würde einfach sagen, in diesem Falle ist die Person, die da zu Unrecht ausgezeichnet wurde, für mich kein leuchtendes Beispiel. Und es gibt andere wie Barack Obama, dem man sehr viel Vorschusslorbeeren gegeben hat, der dann lange Zeit im Nachhinein dafür kritisiert wurde, dass er als Präsident eigentlich relativ schlapp gewesen ist. Und wo wir heute sagen müssen, wir könnten froh sein, wenn er im Weißen Amt Haus säße. Ne?
Ja.
Und vielleicht kann er mit seinem Nobelpreis doch ein bisschen Gewicht hinter seine Position dann hier oder da bringen. Ne?
Ja. Ja, wir leben in spannenden Zeiten, sagen die Chinesen. Und ich glaube, das tun wir auch.
Aber eins ist wichtig, und das finde ich, ist am heutigen Gespräch besonders hervorzuheben. Wir haben öfter mal gejammert und geschimpft. Und heute ist es so, dass wir zwar auch jammern und schimpfen, aber wir haben auch ein bisschen Grund zu der Hoffnung, dass man auch mal den einen oder anderen Konflikt lösen kann. Und das finde ich ganz wichtig, dass ihr das mitnehmt, dass also wir auch darauf bauen, dass wir, wenn wir die Demokratie verteidigen, und da komme ich noch auf einen Termin am 25. Oktober, ne? Eine große Demo auch in Marburg, mittags auf dem Marktplatz, für ein Verbot der NPD und das ist bundesweit, der AfD, ich sage schon NPD, das war ein freudscher Fehler, also für mich ist das fast das Gleiche. Ja, also jedenfalls für ein Verbot der AfD, ja. Und in anderen Städten gibt es das auch, ne? Also 25. Oktober, ne? Und da wollte ich eben nur sagen, also wenn wir alle was tun und wenn wir uns alle verantwortlich fühlen und wenn wir die Politikerinnen und Politiker ermutigen, dann mag sich auch was zum Besseren bewegen. Und das ist meine Hoffnung.
Wir hoffen mit. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns, wenn alles gut geht, in 2 Wochen wieder. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und genießt den etwas stärker gewordenen Frieden.
In diesem Sinne, bis in 2 Wochen wahrscheinlich.
Ein bisschen Frieden und vor allen Dingen auch ein bisschen Entspannung. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.